Bauexperte trifft Professorin. Heute im zweiten Teil des Podcast-Interviews mit Frau Essig sprechen wir über den aktuellen Stand der QNG-Zertifizierung. Wo stehen wir jetzt und was erwartet uns in den nächsten Monaten und Jahren, beziehungsweise wie wird sich das Zertifikat weiterentwickeln? Als letztes werde ich Frau Essig die Frage stellen, warum diese Zertifizierung unabhängig von der Förderung so wichtig ist. Ich bin sehr gespannt darauf, was sie antwortet. All dies erfährst du in meinem neuesten Podcast nach dem Intro.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.
Ich habe von Ihnen mal ein Zitat aus einem anderen Interview. Hightech ist für effizientes Bauen nicht unbedingt nötig, aber eine gut durchdachte, nachhaltige Gebäudeplanung ebenso wie eine dichte Gebäudehülle. Ist dieses Zitat noch gültig oder hat sich da irgendwo etwas verändert? Weil ich glaube, es ist 2-3 Jahre alt.
Also ich muss gestehen, ich bin ja ein Fan von Low-Tech tatsächlich. Und ich hinterfrage auch manchmal die Zwangslüftung, die man uns ja mit dem Effizienzhaus 40 vor die Nase gesetzt hat. Weil ich sage, wenn ich ein Haus Low-Tech-Basis so intelligent plane, wie mit einer Nachtlüftung oder verschiedenen anderen Möglichkeiten oder durch Lüftungsströmen, dann kann ich auch auf eine Lüftungsanlage verzichten. Eine Gebäudehülle, wir brauchen die Dichtigkeit einfach schon deswegen, dass kein Schimmel entsteht. Aber man muss trotzdem auch mal hinterfragen, brauche ich wirklich heutzutage in jedem Zimmer 5 Steckdosen, 5 Lichtschalter, sonstige Sachen, da kann ich auch natürlich auch sehr viel reduzieren. Und ich mache immer ganz gerne einen Blick zurück in die letzten Jahrhunderte, wie ich sage, warum hat man denn früher so gebaut? Das ist einmal natürlich das klimaangepasste Bauen. Ich habe in Regionen, tropischen Ländern, wo es viel Wasser gibt, habe ich aufgeständerte Häuser. In unseren Regionen war das Erdgeschoss immer massiv gebaut und das Dach in Leichtbauweise, also Massivbau und Holzbau gemixt. Man hatte Materialien aus der Region. Wenn ich heute gucke, schauen alle Gebäude, egal ob ich in Brasilien bin, ob ich in England bin, Südafrika bin oder hier bin, schauen die gleich aus, sagen wir mal so. Und müssen dann natürlich aufgrund des Klimas mit viel Hightech ausgestattet werden, weil einmal habe ich vielleicht minus 20 Grad draußen und einmal habe ich plus 50 Grad draußen. So. Und das bezieht sich dann einfach auch auf das Zitat, wo wir natürlich sagen, da muss ein klassisches Umdenken einfach in unserer Baubranche passieren. Wir müssen einfach wieder mehr regionaler und mehr auf das aktuelle Klima beziehen planen. Und wir müssen immer gucken, wir haben in der Vergangenheit so viel richtig gemacht, viele Sachen vielleicht einfach wieder transformieren. Das würde uns nochmal einen bedeutenden Schritt auch der Nachhaltigkeit näher bringen.
Das ist auch also wirklich ein schönes Signal, weil häufig wird das ja damit verbunden. Wir müssen jetzt ganz, ganz viel Technik einbauen. Und bei der Lüftungsanlage bin ich auch, da gibt es zwei Meinungen. Und da würde ich mich auch nicht so deutlich positionieren wollen, sondern halte es für richtig, den Kunden optimal zu beraten. Das kann die Technik. Darum macht man das. Das sind die Vor- und Nachteile. Aber jede Technik muss gewartet werden, muss irgendwann ausgetauscht werden. Und das sehen wir ja sehr schön in den Lebenszykluskosten. Die gehen dadurch natürlich hoch. Die Energiekosten erst etwas runter und die Lebenszykluskosten über Austausch, Instandhaltung, Wartung erst einmal hoch, so dass man aus der Kostensicht es sich anschauen kann. Wichtig ist, genau wie Sie gesagt haben, dass man ein tolles Raumklima hat. Das möchte jeder. Keiner will Schimmel. Aber ich kann das Beispiel aus der Praxis Smart Home bestätigen. Vor 3-4 Jahren haben wir gedacht, Smart Home wird das riesen neue Ding. Alles wird nur noch per App gesteuert und wir bauen immer noch mehr Sensoren ein. Bei uns hat es sich gar nicht durchgesetzt. Und ganz besonders im oberen Preissegment sagen die Leute, naja, ich möchte abends nach Hause kommen und ich möchte mal Ruhe haben. Ich habe den ganzen Tag nur Stress und bin permanent erreichbar mit Handy und E-Mail und alles Mögliche. Und wenn ich nach Hause komme, möchte ich nicht alles digital haben, sondern bin froh, einen Schalter zu schalten, um im Wohnzimmer das Licht anzumachen und ein zweites Mal den Schalter zu schalten, um es auszumachen, dass ich es nicht vom Sofa aus muss. Und somit bin ich da vollkommen bei Ihnen. Wir müssen nicht immer mehr Technik reinpacken, weil auch das, wie gesagt, dann zu Kosten, zu Wartung und zu natürlich auch zu CO2-Verbrauch führt. Auch das ist ja etwas, was man dort berücksichtigen muss. Sondern wir sollten optimal beraten und dem Kunden halt auch die Alternativen auszeigen. Und den Blick in die Vergangenheit ist sicherlich sehr, sehr gut zu schauen, wo kommen wir denn höher. Und es gibt ja Gebäude, die sind tausende von Jahren alt und die stehen immer noch, trotz der Klimaveränderung. Wo stehen wir jetzt vom Zertifikat? Was beschäftigt Sie aktuell gerade, beziehungsweise gibt es etwas, was jetzt so in den nächsten Monaten oder ein, zwei Jahren Neues auf uns zukommt aus der Sicht der Zertifizierung, womit wir Planer, Architekten, Bauunternehmen uns beschäftigen sollten?
Also was wir jetzt erstmal versuchen, und das war jetzt auch ein bisschen, sagen wir mal so, wir sind ja gerade in einem Akkreditierungsprozess mit der DAX, was uns nochmal komplett das System hat durchleuchten lassen. Ich starte jetzt einfach mal von der Entwicklung vom aktuellen BNK-BNG-Zertifikat für den Neubau, der für alle Wohnungsbaugrößen ja jetzt gilt. Wir werden versuchen, Dinge zu vereinfachen, mehr Dokumentationsvorlagen auch für unsere Auditoren zu machen, weil da haben wir auch sehr stark gelernt, dass wir auch viele kleinere Büros haben, wo es nicht so einfach ist, sich mal ganz komplett alle Dokumentationsvorlagen zu machen, zu strukturieren. Und je mehr wir da natürlich dann auch vorgeben und vereinfachen, desto einfacher ist es dann auch für uns als Zertifizierungsstelle. Das ist das eine. Also wir schauen da wirklich nochmal kritisch drüber, was lässt sich tatsächlich noch rausstreichen, vereinfachen oder auch mal durch eine schriftliche Bestätigung oder sonst was auch nachweisen. Wo die Entwicklung hingehen muss, ist, dass wir noch stärker das Handwerk und die ausführenden Firmen mit reinnehmen. Das wäre mir persönlich ein großes Anliegen. Da haben wir nämlich, habe ich manchmal so das Gefühl, da herrscht noch ein großes schwarzes Loch. Die wurden komplett damit überrannt und auch in die Entwicklung unbedingt nicht mit einbezogen. Was wir jetzt auch aktuell in einem Forschungsvorhaben machen an der Hochschule München ist, dass QNG für die Sanierung und Einzelmaßnahmen weiterentwickeln. Und wir sprechen jetzt hier nicht nur von Komplettsanierungen, sondern auch Fensteraustausch, Heizungsaustausch. Es wird auch dann reduzierte Systeme geben, wo dann auch das QNG mit einfließen wird. Das Forschungsprojekt sollte jetzt eigentlich Mitte des Jahres enden. Wir haben jetzt aber, ich sage Gott sei Dank, mehr als 100 Pilotprojekte bekommen. Wirklich alles tolle Projekte, die wir noch am Auswerten sind. Deswegen wird das noch ein bisschen sich dann auch verlängern. Das wird aber kommen, und was wir jetzt auch noch aktuell versuchen ist, dass wir Sonderbauten mit einbeziehen. Das heißt Schwimmbäder, Sportstätten, Stadien. Und ein Sonderbau ist für mich auch manchmal ein Kindergarten oder eine kleine oder ein kleines Büro. Eigentlich alles so die aus oder landwirtschaftliche Stall, alles was so aus dem klassischen Raster herausgeht, wo aber auch sehr viel aktuell auch gebaut wird. Und da gibt es noch nicht unbedingt ein System, was ich drüber stülpen kann. Der Bürobau passt nicht oder das Nichtwohngebäudesystem passt nicht unbedingt, aber auch das Wohnbausystem passt nicht, sondern da wird sich in den nächsten Jahren dann auch noch viel tun. Und da sind wir immer am Aufpassen, dass es dann nicht so kompliziert wird, dass man wieder die dritte oder vierte DIN-Norm des Zertifikats hat, sondern dass es dann auch anwendungsbezogen bleibt. Weil das ist auch der Lerneffekt, wir können hier nicht mit 7 Meilenstiefeln vorausgehen. Es muss eine Sensibilisierung stattfinden. Wir müssen Angst nehmen, Angst, das heißt sowohl dem Handwerk, den Planenden, den Ingenieuren, den Technikern. Vielleicht tut das erste Projekt immer ein bisschen weh, weil man natürlich mal aus seinem täglichen Stinkestiefel raus muss, den Prozess mal ändern muss, vielleicht doch sich nochmal einlesen muss. Aber ich glaube, wenn man das erste Projekt mal gemacht hat und dann die Prozesse peu à peu ins Unternehmen etabliert, und wir müssen da nicht von, wir sprechen hier nicht von 2 Tagen oder 2 Wochen, also so ein Prozess dauert in der Regel, ich begleite ja viele Fertighausfirmen auch, manchmal ein halbes Jahr bis ein Jahr, und muss auch nicht alles von heute auf morgen geändert werden, dann denke ich, sind wir da in relativ schneller Zukunft, sind wir so weit, dass auch jeder mal von dem QNG-Zertifikat gehört hat. Wir nennen unser Zertifikat immer BNK, BNG, QNG, sehr kompliziert. Nein, Wohnungsbau. Aber ich sage mal, das QNG-Zertifikat, das ist ja das staatliche Gütesiegel, und das muss für verschiedenste Bereiche tatsächlich sich hier bei uns, wird einfach definitiv kommen und wird dann auch, so wie der Energieausweis, den mittlerweile jeder kennt, auch viele Bauherren, Baufamilien dann auch zukünftig für den Qualitätsmerkmal sein.
Also kann ich auch 1:1 bestätigen, bei uns ist der Prozess jetzt 2 Jahre, und ich würde sagen, dass wir nun relativ weit fortgeschritten sind. Wir haben 40 Häuser nun bei Ihnen eingereicht, aber es ist genauso, ich bin angefangen, habe mich ausbilden lassen, dann hat man sich ein halbes Jahr intensiv damit beschäftigt, alle Prozesse hinterfragt und wirklich an vielen Sachen gearbeitet. Dann haben wir alle Handwerker eingeladen an 3 Terminen, um denen das zu erklären und sie mitzunehmen, warum man das tut, ihnen einen Sinn dafür zu geben und nicht, wir haben jetzt hier noch 3 Dokumente mehr, die du ausfüllen musst und sie wissen nicht warum, dann haben sie da keine Lust drauf und boykottieren und das ist alles doof, sondern dass man sie halt mit einbezieht, ihnen das erklärt, warum das wichtig ist. Und das hat ganz gut geklappt. Und dann war bei uns der letzte Schritt, alle Bauleiter auch ausbilden zu lassen, so dass sie als direkter Ansprechpartner des Kunden direkt mit dem Kunden sprechen können, weil ich habe gedacht am Anfang, ja, das wären so 3-4 Häuser im Jahr, aber es hat dann bis auf 2-3, die es nicht gemacht haben, haben sich alle dafür entschieden. Und das ist halt etwas, was ich dann alleine auch nicht mehr schaffen konnte, sondern halt meine Bauleiter brauchen, die dann halt auch wirklich dort unterstützen können und es mich unheimlich freut, dass es halt so positiv angenommen wird. Wenn wir vielleicht als letztes einmal über genau diesen Sinn drüber sprechen, weil die Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, gerade jetzt seit 2 Wochen ist jetzt ja die Förderung wieder da, lohnt sich das überhaupt? Viele schauen ja immer noch nur, ich bekomme dort KfW-Gelder, ich bekomme dort zinsvergünstigte Darlehen. Der Zinssatz ist jetzt leider schon 2-mal wieder gestiegen, sodass ich Angst habe, dass der Topf schon wieder relativ gerupft ist. Und hoffe, dass wir halt nicht in diese Wellenbewegung immer reinkommen. Es gibt was nicht, weil diese Verunsicherung ist echt, echt schwierig für die Kunden zu verstehen. Und deswegen wäre mir ganz wichtig, was ist der wirkliche Sinn, beziehungsweise warum sollte man in eine QNG-Zertifikat, in das BNK investieren, aus Sicht des privaten Häuslebauers, unabhängig von der Förderung?
Der private Häuslebauer ist natürlich jetzt nochmal eine Sonderspezies. Der baut, also es ist ja ein Herzenswunsch vieler Baufamilien, ein Einfamilienwohnhaus zu bauen, zu besitzen, das dann an die nächste Generation weiterzugeben. Wir sind ja im Moment, vielleicht ich hole nochmal kurz aus, also ich bin in einem Einfamilienwohnhaus aufgewachsen. Meine Eltern haben sich das mühsam aufgebaut, gespart. So, und jetzt sind wir da, keiner der 3 Kinder möchte dieses Einfamilienwohnhaus haben, weil es in die ganze Welt verschlagen hat oder weil man sich bewusst auch für einen Altbau, wie Sie jetzt hinter mir sehen, entschieden hat. Mhm. Ja, warum lohnt sich das für einen Einfamilienwohnhausbauer? Ich denke einfach, viele Themen haben Sie gerade schon gesagt. Der erste Grund ist natürlich die Qualität, also das Vier-Augen-Prinzip. Es geht ja nicht nur um die Nachhaltigkeit, sondern dass man einfach nochmal durch den Auditor und dann auch nochmal durch die Zertifizierungsstelle drüber schaut, ist es denn wirklich nachhaltig? Und dann fange ich mit dem ersten wichtigen Punkt an. Ist es ein gesundes Haus? Mhm. Wir gehen ja alle heutzutage davon aus, das, was wir in den Baumärkten kaufen oder uns bestellen, ist alles gesund. Leider ist das nicht so. Leider kommen die Produkte nicht nur aus Europa oder aus Deutschland, wo es hohe Vorschriften gibt, sondern auch aus vielen anderen Ländern. Und ich glaube, da muss die Sensibilisierung anfangen und fängt sie auch an. Das Zweite ist natürlich auch nochmal Barrierefreiheit, haben Sie auch gesagt. Und da bekommen wir auch oft die Rückkopplung, dass dieses Zielvereinbarungsgespräch mit dem Bauherrn nochmal aus einem ganz anderen Blickwinkel, das heißt nicht mit dem Vertrieb oder mit dem Architekten, sondern nochmal mit einem separaten Dritten vielleicht, dem Auditor, nochmal ganz andere Sichten, Ansichten erzeugt. Einfach mal den Blick auch in die Zukunft. Wie schaut es denn aus in 30, 40 Jahren, wenn die Kinder vielleicht aus dem Haus sind? Wie wohne ich denn da? Nochmal bestimmte Punkte, sei es auch Schallschutz. Wie schaut es mit der Lüftungsanlage an? Wie jede Tür hat plötzlich einen Schlitz mit 2 Zentimetern. Ich möchte doch auch mal meine Ruhe haben, wenn ich im Schlafzimmer bin. Solche Sachen oder auch Brandschutz haben Sie gerade genannt oder auch Sicherheitsthemen einfach nochmal aus einem anderen Blickwinkel anschaut. Und das wird auch besonders betont. Und dann natürlich auch das Thema, mal drüber nachzudenken, ja, was ist denn, wenn ich das mal vermieten möchte, mein Gebäude, verkaufen möchte? Man geht davon aus, man hat dann jetzt, wir sprechen ja mittlerweile von knapp 500.000 bis 600.000 Euro auch im Einfamilienwohnhausbau, die habe ich jetzt hier investiert und bekomme in Zukunft gar nichts mehr dafür. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch ein Garantiesiegel, dass ich dann auch ein nachhaltiges Invest habe, wie meine Bausparer oder wie meine Aktien. Das ist mit einem Zertifikat belegt und ich weiß, ich habe dann auch einen gewissen Wiederverkaufswert einfach auch da. Das sind, glaube ich, so die Benefits, die wir hier ansprechen. Und man macht auch was, sagen wir mal so, eigentlich dürfte man gar nicht mehr neu bauen, Wenn man dann schon neu baut, verringert man natürlich auch den persönlichen CO2-Fußabdruck. Also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig. Und ich sage mal, Gott sei Dank gab es diese Fridays for Future-Bewegung. Ich finde es so schade, dass das jetzt wieder so ein bisschen, wir merken es mal bei uns, bei den Studenten einzuschlafen droht. Aber nichtsdestotrotz hat man jetzt auch Baufamilien, die noch genau aus dieser Bewegung kommen und natürlich auch diesem Thema, gerade des Klimaschutzes, Umweltschutz, sich darüber sehr freuen. Weil, wenn wir heute mal Social Media aufmachen, alles ist nachhaltig, alles ist grün, was heißt es denn überhaupt? Was sind es denn für Themen, die wir tatsächlich hier besprechen müssen? Und die versuchen wir mit unserem Zertifizierungssystem natürlich auch darzustellen. Und dann kommt jetzt noch ein Punkt, der mal so ein bisschen in Vergangenheit gerät, und das ist so ein bisschen, wir haben es noch zu wenig bei uns verankert, ist tatsächlich das Thema Circular Economy. Ich hole noch mal kurz aus, wir hatten ein Forschungsprojekt und das sind wirklich die klassischen Einfamilienwohnhäuser, die hat man mit der Holzfertigbauindustrie. Ich kann so ein Haus 1:1 versetzen. Wenn ich das Haus aber zurückbaue, landen aktuell von den Baumaterialien 50% auf der, oder würden auf der Deponie landen, 35% in der thermischen Verwertung, 10% im Downcycling, Straßenbau und die restlichen 5% noch vielleicht in irgendwelchen Recyclingprozessen. Und das ist aktueller Status quo. Und da versuchen wir dann natürlich jetzt auch noch darüber so ein Umdenken zu geben, weil vielleicht muss ich das Haus mal zurückbauen und vielleicht bekomme ich dann zukünftig auch noch was für die verbauten Materialien, die ja, weil ich einfach keine Rohstoffe mehr habe, auch noch zurück. Das ist aber noch ein bisschen Zukunftsmusik, aber das ist auch das Ziel, warum wir da gerade dran zu arbeiten.
Ja, das Thema Urban Mining, also das, wenn wir denn dort was machen, sie die Rohstofflager für die Zukunft sind und dass wir halt in der Planung schon darüber nachdenken, wie können wir das tun? Ich glaube, dass sich natürlich in der hoffentlich langen Lebenszyklus der Häuser, dass sie erstmal lange halten, weiter genutzt werden. Sie hatten das Beispiel mit ihrem eigenen Haus, dass man von der jungen Familie eine Generation weiter an die nächste junge Familie übergibt, ob es dann die eigenen Kinder sind oder halt andere. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo man genau darüber nachdenken muss. Und das ist etwas, wo wir halt auch in der Massivbauindustrie nun dran sind und versuchen, wie können wir das optimal machen, was ist wirklich der richtige Weg, sodass wir eine Möglichkeit haben, es auch zurückzubauen und halt auch weiter zu nutzen. Wir haben gerade über die Einfamilienhausbauer gesprochen, das ist genau, wie Sie sagen, natürlich ein Thema. Ist das noch eine Zukunft, ist das das richtige Produkt? Also vielleicht noch eine Anekdote, die ich aus den letzten Wochen ganz interessant fand, was gerade bei dieser jungen Generation Fridays for Future, die Sie angesprochen haben, dass der Klimawandel einfach vollkommen im Kopf verankert ist, ist, dass wir ein neues Baugebiet haben und es für die Kunden selbstverständlich ist, dass die Mehrheit ein Nordgrundstück haben möchte. Das wäre vor 3-4 Jahren für mich undenkbar gewesen. Da wollte jeder Süden oder ansonsten wenigstens Westen mit der Abendsonne. Heute ist es, dass die Mehrheit sagt, ich möchte nach Norden und ich möchte meine Terrasse nach Norden ausrichten, weil sonst schmilzt mehr der Kuchen auf dem Terrassentisch. Und das ist für die selbstverständlich. Also, dass man darüber nachdenkt, dass das nicht immer so war, sondern dass das schon was Besonderes ist, gerade bei uns hier in Norddeutschland. Das ist in den Köpfen nicht mehr, aber es hat sich dort so geändert, dass man inzwischen für die Nordgrundstücke mehr Geld verlangen kann als für die Südgrundstücke. Und das war für mich wirklich nochmal so ein Aha-Erlebnis, dass sich hier wirklich auch in den Köpfen von vielen, gerade den jüngeren Menschen, was verändert hat. Wenn wir nun von den Einfamilienhäusern weggehen und es ist jetzt ja die Möglichkeit, auch größere Wohngebäude bei ihnen zertifizieren zu lassen, dass wir halt nicht mehr auf die 5 Wohneinheiten beschränkt sind, damit natürlich ein anderes Produkt haben, vielleicht auch ein zukunftsweisenderes Produkt haben. Gibt es da über die Vorteile, die Sie gerade genannt haben, weitere, die vielleicht gerade für Kapitalanleger oder für Selbstnutzer von Eigentumswohnungen interessant sind für das Zertifikat?
Ja, erstmal sagen wir mal so, die Voraussetzungen sind ja die gleichen. Ob wir jetzt vom Rückbau sprechen, ob wir vom gesunden Wohnungen sprechen, ja. Was natürlich jetzt wichtig ist, wenn ich jetzt einfach auch mal auf die Förderung zurückgehe oder auf verschiedene andere Bestrebungen, es wird jetzt immer das gesamte Haus betrachtet. Das ist ganz wichtig. Und wir wissen selber aus dem Thema, wenn wir große Mehrfamilienwohnhäuser haben und wollen dann beispielsweise eine Photovoltaikanlage auf dem Dach haben, sind das immer die größten Herausforderungen, ebenso wie der Heizungstausch, weil ich natürlich einfach auch vom Abstimmungsprozess alle Bewohner mitnehmen möchte. Und ich glaube, wenn wir jetzt das hier einfach schaffen, schon mal ein Gütesiegel komplett mit hier voranzubringen, merken wir jetzt auch bei den Bauträgern oder bei den Baufirmen, die auf uns zukommen, da ist es eigentlich fast Selbstverständlichkeit. Da wird schon gar nicht mehr drüber diskutiert, macht es Sinn, macht es wenig Sinn, sondern es ist Selbstverständlichkeit, weil die wohl auch gemerkt haben, oder was ich mir habe sagen lassen, ist, dass die Kunden schon auch Wert auf das Thema Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit, gesundes Bauen auch legen. Und unsere größten Einheiten, ich glaube, es sind 155 Wohneinheiten, ich habe letzte Woche nachgeschaut, sind Pflegeheime, sind studentische Wohnheime. Und das ist natürlich gerade wenn ich jetzt in dieser Branche bin, ist es natürlich so, wenn ich mir einen Raum mal strukturiere, vorlege, ich sage mal fast wie ein Modul das Ganze schon vorplane, kann ich das eins zu eins dann natürlich auch auf die nächsten 154 Einheiten auch übertragen. Das heißt, im großen Wohnungsbau macht es die Sache sogar fast einfacher, weil ich natürlich Copy-Paste mit den Dokumenten, mit den Anforderungen machen kann. Wo man dann immer ein bisschen noch aufpassen muss, ist auch die Sensibilisierung der Kunden. Das heißt, wenn dann zum Schluss der Fußboden vielleicht doch selbst verlegt wird oder selbst gestrichen wird, muss man sensibilisieren, aber auch da ist es überhaupt kein Murren zu spüren, ganz im Gegenteil. Da ist es wirklich so super, dass sie mich aufklären, welche Farbe muss ich denn nehmen, welcher Fußbodenbelag eignet sich. Also auch, es wird, würde ich sagen, kommt positiv beim Endkunden tatsächlich an und ist dann natürlich auch für die Bauträger ein Verkaufsvorteil.
Ja, super.
Was man auch jetzt mal ganz uncharmant vielleicht auch mal nutzen muss, weil... Ich sage, Nachhaltigkeit wird auch sehr schnell schlecht geredet und warum soll man nicht auch mal die positiven Aspekte auch hier mit hervorheben?
Ja, und bei all der Kritik ist es ja bei der jetzigen Regierung, dass sie da ja auch wirklich steuerliche Anreize setzt. Also die Sonderabschreibung für Häuser mit QMG-Zertifikat. Jetzt hoffen wir, dass Ende diesen Monats die degressive Abschreibung, auch wenn sie jetzt etwas reduziert von 6% auf 5% wird, durchgeht, so dass man wirklich Anreize schafft, Häuser mit QMG-Zertifikat zu bauen, auch für Kapitalanleger, dass sie neben den ganzen anderen Vorteilen halt auch den steuerlichen Vorteil haben und somit der Anreiz geboten wird.
Und vielleicht jetzt nochmal aus volkswirtschaftlicher Sicht, weil wir auch gerade das Thema nochmal ansprechen. Wir denken jetzt erstmal nur an Bauträger, aber wir haben ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wir brauchen bezahlbaren Wohnungsraum, wir brauchen Sozialwohnungen. Und da bin ich immer persönlich, wirklich finde ich das immer sehr schwierig, wenn man sagt, ja, da muss ich halt einfach bauen. Auch ein einfaches Gebäude kann nachhaltig sein. Und ich finde auch jemand, der vielleicht nicht jeden Monat eine hohe Miete zahlen kann, hat das Recht auf gesundes, nachhaltiges Wohnen. Und das sollte einfach, ich sage, Nachhaltigkeit muss ein Allgemeingut bleiben, für jeden verfügbar sein. Und das ist auch mein Appell an die Regierung und an die Zukunft, dass wir das zusammenbekommen und nicht immer sagen, ja, nachhaltig oder bezahlbar. Weil Nachhaltigkeit ist an für sich nicht teurer über den gesamten Lebenszyklus.
Absolut. Also wir haben 2015 für geflüchtete Wohnungen gebaut. Die habe ich damals schon als Effizienzhaus 40 gebaut und selber halt im Eigenbestand behalten. Jetzt ist es, dass wir für alleinerziehende Frauen mit Kindern Wohnungen bauen und die selbstverständlich mit QMG-Zertifikat machen. Weil genau wie Sie sagen, ob es nun Sozialwohnungen oder bezahlbarer Wohnraum sind, da sollten die gleichen Anforderungen sein, sowohl an die Energieeffizienz wie natürlich auch an die Qualität und natürlich auch so, dass es halt eine langfristige Investition ist. Wenn man dann sieht, was teilweise dort diese Containerdörfer oder halt auch wirklich so reine Zweckbauten, die nach 10, 20 Jahren wieder abgerissen werden, das hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun. Dann kann man es besser gleich vernünftig machen und natürlich für alle Bevölkerungsgruppen. Da sollte niemand ausgeschlossen werden. Ja, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich würde eine letzte Frage stellen. Was können Sie Häuslebauern, aber auch Kunden, die darüber nachdenken, eine schöne Wohnung zu kaufen, als Tipp in der aktuellen Zeit mitgeben?
Bitte Mut haben, umdenken, sich nicht abschrecken lassen und ganz wichtig ist, nicht nur immer durch die Förderungen treiben lassen. Für mich ist es einfach das Thema, wir müssen Wissenstransfer betreiben und ich sage, mit jedem Kundengespräch, mit jedem Gespräch mit dem Handwerker schaffen wir es, umweltbewusstes Bauen unter die Gesellschaft zu bringen. Und wenn Sie Fragen haben, kommen Sie immer gerne auf uns zu. Wir haben 1500 Auditoren mittlerweile, die Sie auch beraten können, also wirklich keine Angst haben und das nicht so ein bisschen als Erschreckensmonster Nachhaltigkeit hinzustellen, weil das ist es nicht, sondern es ist etwas Positives, was man dann seinen Kindern, Enkelkindern und so weiter dann noch mit zugeben kann. Und vielleicht auch dann den Mut zu haben, zu sagen, okay, vielleicht schaffe ich es dann doch noch ein bisschen länger in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus bleiben zu dürfen.
Vielen herzlichen Dank, Frau Essig, für Ihre Zeit. Dankeschön.
Dankeschön.
Dies war der zweite Teil des Interviews und auch der letzte Teil des Interviews. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Essig für diese Einsichten, zu erfahren, wie ist das Zertifikat überhaupt entstanden, was sind die größten Punkte, auf die wir achten müssen, aber auch wie entwickelt es sich in die Zukunft und der ganz klare Appell, warum die Zertifizierung vollkommen unabhängig von der Förderung so wichtig sind. In den nächsten Wochen erfahren wir, was ein Bankvorstand über eine Nachhaltigkeitszertifizierung denkt, was er den ganzen Tag macht und warum die Zinsen in den letzten 2 Jahren so stark gestiegen sind und wie sich weiterentwickeln. Somit bis zum nächsten Mal bei Dein Bauexperte mit Tobias Stahl.
Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.